Also da muss man sich selber auch ein bisschen runterschrauben, die Erwartungen, die man an sich selber hat, auch nicht verzweifeln, denken, ich bin ja hier so wirkungslos.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und die heutige Folge hat die Gelegenheit, viele Themen mit einmal zu behandeln. Denn meine Gästin in diesem Podcast ist zum einen Mediatorin, klar, zum anderen auch Rechtsanwältin, als aber auch Schweizerin oder arbeitet zumindest in der Schweiz und kennt die Landschaft von Mediation, vor allen Dingen natürlich auch in der Schweiz. Und so sind viele Themen hier möglich. Ich habe die Sendung dennoch unter die Überschrift Familienmediation gestellt, denn da ist meine heutige Gästin, Frau Carola Reetz, Expertin. Herzlich willkommen, Frau Reetz.
Ja, danke.
Carola.
Ja, genau. Danke für die Einladung. Wir kennen uns erst ganz kurz, trotzdem einfach per Du, wie das offenbar deinem Podcast so üblich ist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Gerne. Genau. Und tatsächlich, ja, wir kennen uns nicht. Du bist mir aber empfohlen worden, wärmstens und vor allen Dingen, wenn ich was zu Familienmediation wissen will. Und in dem Podcast sozusagen mal dieses Thema, was nicht mein eigenes Spezialthema ist, ein bisschen ausfalten will. Und zudem auch noch Familienmediation in der Schweiz vor allen Dingen. Denn das ist ja nochmal ein anderes Rechtsgebiet und vielleicht auch ein anderer Regelungsgehalt für Mediation. Zumindest habe ich da jetzt sowas Leuten gehört, dass dort aktuell die gesetzliche Lage sich geändert hat.
Ja, also geändert. Also wir haben ja schon länger Mediationsregeln in der Zivilprozessordnung, so ganz rudimentär, ja. Also dass man zum Beispiel das Verfahren sistiert, wenn die Parteien Mediation verlangen oder wenn sie empfohlen wird, solche Dinge. Aber es tut sich eigentlich sehr viel, finde ich, auf der ganz basalen Ebene. Und zwar auf der Ebene der angeordneten Beratung, der angeordneten Mediation. Das finde ich als Entwicklung sehr interessant.
Genau, das ist auch das Thema. Das hatte ich letztens auf einem Schweizer Kongress auch gehört, die verpflichtende Mediation, die angeordnete Mediation, eine Diskussion, die auch, ich sag mal, in Deutschland wieder ein bisschen an Fahrt gewinnt, die wir in den EU-Ländern, die den EU-Richtlinien unterliegen, ja ohnehin schon unterschiedlich auch begonnen hatten. Bevor wir da tiefer einsteigen, vielleicht ein paar Worte zu dir. Wie kommt es, dass du Mediatorin im Hauptgebiet bist? Oder ist es die Anwältin, die sozusagen kluges Konfliktmanagement betreibt und daher Mediation automatisch mit auf dem Schirm hat?
Ja, also zur Mediation kam ich doch relativ schnell. Ich habe im Jahr 2000 als Anwältin angefangen zu arbeiten. Und nach bereits 6 Jahren hatte ich dann die Mediationsausbildung abgeschlossen. Ich hatte von Anfang an sehr viel Familienrechtsfälle und habe recht schnell merken müssen, auch als jüngere Anwältin, dass eigentlich viele dieser Konflikte für den Gerichtssaal nicht geeignet sind. Und ich suchte dann nach anderen Wegen, habe eine Mediationsausbildung gemacht, später noch vertieft in Richtung Familienmediation und Wirtschaftsmediation, dann noch eine Coaching-Ausbildung, jüngst eine Supervisionsausbildung. Also es geht alles so in die gleiche Richtung, nämlich die außergerichtliche Konfliktlösung. Habe dann längere Zeit beides nebeneinander gemacht, also sowohl streitige Fälle am Gericht geführt, also parteilich natürlich, für eine Partei war ich dann da, und auch Mediationen. Und seit, ich glaube, 2017 habe ich diesen Entscheid gefällt, nicht mehr ans Gericht zu gehen, weil ich diese streitigen Fälle nicht mehr gut vertrage, muss ich auch sagen. Mit zunehmendem Alter bin ich aber nicht alleine damit. Das geht vielen Kolleginnen und Kollegen so. Es hat dann noch 2 Jahre gedauert. Also ich würde mal sagen, die Bremsspur war ungefähr 2 Jahre, bis ich die letzte Gerichtsverhandlung hatte, also im Jahr 2019. Und seitdem arbeite ich ausschließlich außergerichtlich. Also Mediationen, aber auch Verhandlungscoaching für Parteien, die woanders in Mediation sind. Dann kommen auch Kolleginnen und Kollegen mit schwierigen Mediationsfällen zu mir ins Coaching oder in die Supervision, je nachdem, wie sie das definieren möchten. Dann mache ich auch viel Hintergrundberatung für Kolleginnen, die nicht so gut mit Excel-Tabellen und Berechnungen sind. Ich bin dann totaler Excel-Freak und rechne wahnsinnig gerne Unterhaltsberechnungen oder vermögensrechtliche Auseinandersetzungen. Am liebsten mit mehreren Liegenschaften, die ineinander verschachtelt finanziert wurden. Das liebe ich. Und wenn ich dann die Fallführung nicht habe, sondern die Kollegin und die so froh ist, dass ich das für sie machen kann, das mache ich auch sehr gerne. Also es ist ein vielfältiges Gebiet im weitesten Sinne im Familienrecht oder Familienkonflikte, wo man sich betätigen kann, auch wenn man jetzt nicht als klassische Anwältin am Gericht Fälle führt. Ich habe nach der Mediationsausbildung dann ganz bewusst noch eine Fachanwaltsausbildung gemacht. Wahrscheinlich so ein bisschen unbewusst mit dem Hintergedanken, ja, Leute könnten ja auf die Idee kommen, wenn ich hier nur noch so Mediation mache und so. Und Collaborative Law and Practice übrigens auch, ja, seit 15 Jahren. Dann könnten die ja denken, ja, das macht die wahrscheinlich, weil sie mit der Materie irgendwie nicht so ganz beschlagen ist, ne? Also, und natürlich hilft das, wenn ich gleichzeitig Fachanwältin für Familienrecht bin und Mediation anbiete, dann glauben mir die Leute das noch eher, dass ich das wirklich weiß, wovon ich hier spreche.
Oder, ja. Würdest du sagen, dass das für die Medianten oder die Anfragenperson ein wichtiger Punkt ist, dann ja zur Mediation zu sagen, weil du fachlich, was in der Mediation dann gar nicht so sehr deine Aufgabe ist, dennoch sattelfest und glaubwürdig erscheinst?
Da sprichst du jetzt genau dieses Spannungsfeld an, was die Kundenwünsche anbelangt. Mhm. Ja. Also die Leute, die sich überlegen, eine Mediation zu gehen, die haben sich widersprechende Vorstellungen, was sich da abspielen soll. Und es ist ja unsere Aufgabe als Fachperson, das klarzustellen, in welcher Veranstaltung befinden wir uns hier, zu dritt zum Beispiel. Was sind hier die Regeln, in Anführungszeichen, oder was könnten Regeln werden, die man miteinander vielleicht erarbeitet, ganz abgesehen von Ergebnissen. Und die Kundenwünsche sind wirklich zweischneidig. Also das habe ich sehr gemerkt. Ich habe jetzt jahrelang auf einer öffentlichen Mediationsstelle nebenher Mediation gemacht im Co. Und da kamen trennungs- und scheidungswillige Paare ohne jegliche Vorgespräche oder Triage. Die hatten einfach auf den Knopf Mediation gedrückt und dann sitzen die eines Tages da. Und dann merkt man, dass sie eigentlich die eierlegende Wollmilchsau möchten. Nämlich, es soll ganz schnell gehen. Höchstens 3 Sitzungen, sie sind aber hochstreitig unterwegs, dann möchten sie gerne, dass wir sie auch beraten oder dass wir für sie Sachen ausrechnen oder, was ich häufig auch beobachtet habe und immer sehr schwierig fand, wenn ein größeres Macht- oder Informationsgefälle zwischen den Parteien da war, erwartete die schwächere Partei oder auch scheinbar schwächere Partei, kann sich dann noch anders rausstellen, erwartete dann zum Beispiel von mir, dass ich für sie eintrete, als ob ich ihre Anwältin wäre in diesem Co-Team. Das geht natürlich auch nicht. Also das war manchmal schwierig, das auseinanderzuhalten, aber sicher ist es hilfreich, dass die Parteien wissen, da ist eine Fachkompetenz im Hintergrund. Es ist aber auch eine große Verführung, genau diese Fachkompetenz erfragen zu wollen, wo es dann doch manchmal eine Gratwanderung ist, da in der Rolle der Mediatorin bleiben zu dürfen.
Ja, mir scheint, und das wäre sozusagen auch in meinem Arbeitsfeld und auch meine These dafür, dass diese paradoxe Anforderung, die wir ja auch an die Medianten stellen, dass wir die gespiegelt auch bekommen. Also die fachliche Kompetenz muss glaubwürdig spürbar sein auf Seiten der Konfliktparteien, die noch keine Medianten sind, damit sie sich auf das Verfahren einlassen, auch wenn das dann gerade nicht gewollt ist. Und es darf dann auch abgelehnt werden. Also du kannst dann auch sagen, na, das ist nicht mein Auftrag hier, das geht zu weit. Da müssten sie jetzt schon wirklich ihren Anwalt da vielleicht da befragen, inwieweit das für sie passend ist oder so, dass sie da nochmal Rechtsrat einholen. Das erlaubt mir es jetzt nicht, als Mediatorin da tätig zu sein. Und dass das nur akzeptiert wird, also in Anführungsstrichen, wenn man weiß, die Person weiß, wovon sie redet, weil sie Anwältin ist, weil sie Fachanwältin ist, weil sie Mediatorin ist. Und das finde ich eine wichtige Botschaft für Mediatoren, ne, die also nicht sagen können, naja, ich muss halt gut sein in Mediation. Mandanten glauben häufig, man ist gut in Mediation, wenn man auch diese Kompetenz glaubwürdig rüberbringen kann.
Gut, das ist die alte Frage danach, ob es jetzt gut ist, Feldkompetenz zu haben, ja, oder nicht zu haben in der Mediation. Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich mache einfach die Erfahrung in der Familienmediation, wo ja doch die Konflikthöhe recht hoch ist und die Menschen wirklich wenigstens vorübergehend in einer doch manifesten Krise mehr oder weniger ausgeprägt sich befinden, ist das Bedürfnis nach Halt und Setting und einem Safe Container, wo man schwierige existenzielle Themen verhandeln muss, ist sehr groß. Und ich beobachte einfach, dass es einen gewissen Beruhigungsfaktor hat, dass sie wissen, ah, die weiß, in welcher Landschaft wir uns da bewegen. Und das wirkt beruhigend, wenn ich sage, schauen Sie, wir kommen an allem mal vorbei. Es ist eigentlich egal, wo Sie anfangen möchten, mit dem Kinderthema, mit dem Geldthema, mit dem Vermögen, mit der Altersvorsorge, wie auch immer. Wir kommen überall vorbei. es wird einfach ein bisschen meandernd sich anfühlen für sie, weil dann hat man hier angefangen, was zu diskutieren. Dann merkt man, oh, das können wir jetzt aber nicht fertig machen, weil das ist ja auch noch nicht klar. Dann machen wir mal dort weiter. Es ist auf gar keinen Fall eine Salamitaktik-Mediation, wo man eins nach dem anderen erledigt hat. Das geht in der Familienmediation nicht. Das ist ein Meandern. Und wenn sie merken, dass ich dann schon dafür schaue, dass wir wirklich überall vorbeikommen, dass nichts vergessen geht, weder Themen noch wichtige Anliegen, Interessen, Bedürfnisse, dann beruhigt das eigentlich die Situation. Es ist mehr eine Ressource in dem Sinn. Es hebt natürlich das Bedürfnis der Medianten nach Rechtsrat nicht auf. Und drum, ich bin sicher keine Mediatorin, die sagt, also ihr dürft keine Anwälte im Hintergrund haben. Im Gegenteil, ich finde das eine große Ressource, wenn Hintergrundberatung da ist. Aber ich versuche darauf zu achten oder zu empfehlen, schauen Sie, nehmen Sie doch eine Anwältin, einen Anwalt, die oder der ihrerseits eine Mediationsausbildung hat, damit die Person weiß, was Sie hier machen, wie Sie hier ringen um Ergebnisse, wie schwierig das auch ist. Also nehmen Sie nicht, blöd gesagt, einen Feldwald- und Wiesenanwalt, der einerseits vom Familienrecht keine Ahnung hat, andererseits nur streitige Fälle macht, weil der wird Sie dann auf 17 Punkte hinweisen, die man unbedingt nachverhandeln muss. Aber eine Person, Außenberatung in der Mediation, die weiß, wie schwierig das ist, wird die 17 Punkte vielleicht auch sehen, wird aber sagen, schauen Sie, da würde ich jetzt 5 Grad sein lassen, aber die 3 Punkte, da sollten Sie jetzt wirklich nochmal nachverhandeln, weil die sind enorm wichtig und die werden sich in den nächsten 20 Jahren so und so auswirken. In dem Sinne ist Rechtsberatung sehr wichtig und ich empfinde das als Ergänzung und nicht als Querschüsse aus der Kulisse, sondern als Ressource für die Medianten, die große Rechtsberatungsbedürfnisse haben, natürlich.
Ich komme auch zu dem Punkt nochmal dazu mit Begleitberatung. Ich würde nochmal den Punkt aufgreifen mit der alten Frage nach der Feldkompetenz. Und du hattest die Einleitung gehabt, aus der Sicht der Kunden wird diese Frage meines Erachtens anders beantwortet, als wir sie vielleicht in den Nullerjahren in professionellen Gruppen behandelt haben. Müssen Mediatoren vom Feld Ahnung haben oder nicht? Für den Kunden ist das eine ganz andere Klarheit drin. Und er würde da niemals sagen, nein. Außer er hat schon sehr viel Erfahrung mit Mediation gesammelt. Aber für Mandanten, für Klienten hatte ich aus der Praxis dann die Erfahrung gesammelt, denen ist das total wichtig. Manchmal so weit, dass die dann auch sagen, komm, wir zeigen Ihnen mal den Betrieb oder so, wir müssen ja auch sehen, wie wir arbeiten. Oder auch, dann kommen Sie mal zu uns nach Hause, dann sehen Sie mal den Garten und so, wo das so ist. Also, dass da ein Bedürfnis da ist, sie wirklich mit dem Konfliktfeld auch vertraut zu machen. Ich hätte jetzt die Schleife aufgemacht, nochmal zurück zu der Begleitberatung zu kommen, weil das andere war für mich jetzt sozusagen mit deiner Zustimmung, dass das unter Profis, unter Mediationsprofis anders gehandhabt wurde, die Antwort mit der Feldkompetenz, als aus Kundensicht schon abgetan.
Ja, also ich glaube schon, dass wenn man keine Feldkompetenz hat, muss man enorm viel Erfahrung haben, um die Medianten vom Prozess überzeugen zu können oder Vertrauen, sagen wir anders formuliert, Vertrauen in den Prozess bewirken zu können. Mir ist das mal umgekehrt passiert. Ich war mal engagiert als Co-Mediatorin im universitären Umfeld. Da gab es Streit in einem Institut. Die waren irgendwie im Bereich Chemie, Biologie, keine Ahnung, Neurowissenschaften. Ich habe davon überhaupt null Ahnung. Und es war hoch zerstritten und seit Jahren und mit Anwälten und mit Medieninterviews. Also ganz fürchterlich. Und dann saßen wir dort mit 4 Leuten aus diesem Institut und die erste Frage einer der Hauptkonfliktparteien an mich war, was wollen Sie eigentlich hier? Sie sind ja für unser Gebiet überhaupt nicht kompetent, als Familienanwältin so quasi, was soll das? Dann ein längeres, sehr, sehr schwieriges Gespräch und am Schluss habe ich einfach in einem Schlussstatement, konnte es nicht lassen, ne? Habe ich dann festgestellt, also eigentlich ist das ja hier eine Familienmediation. Wir haben einen Doktorvater, wir haben eine Doktortochter. Wir haben 2 Institutsmitarbeitende von ungefähr 30 Mitarbeitern. Das ist quasi die Familie, die fast nicht glauben kann, was ich hier. Da mussten aber auch alle lachen. Ja. Also es war dann klar, dass das Zwischenmenschliche an diesen Konflikten so familienähnlich ist, dass es vielleicht gar nicht blöd ist, wenn hier eine Familienmediatorin sitzt, die auch sonst mit Erbschaftskonflikten und so weiter zu tun hat. Also das war sehr interessant. Aber da ist mir das mal so als geballte Macht entgegengekommen, dass mir gesagt wurde, Sie haben ja überhaupt keine Ahnung hier.
Ja, das ist genau wie eine Familie auch am Anfang reagiert. Ja, wer hier über die Schwelle kommt, der muss schon irgendwie zur Familie gehören. Also man muss sich
beweisen. Ja, ich werde öfters gefragt, ob ich überhaupt Kinder hätte, ob ich überhaupt verheiratet sei. Ich versuche, die Fragen humorvoll zu beantworten. weil nicht äußern geht auch nicht. Und natürlich kann man immer die Gegenfrage stellen. Das stresst die Leute natürlich. Mhm. Wenn man dann sagt, ja, was bedeutet die Frage für Sie? Warum ist Ihnen das wichtig, das Wissen, ob ich Kinder habe oder keine Kinder habe, ob ich verheiratet bin oder nicht? Oder? Aber ich habe es auch schon beantwortet mit der Antwort, ich war mal ein Kind, wenn Ihnen das reicht. Also ja.
Der ist auch gut. Ja, aber da geht Beratung los, ne? Da geht Beratung los, das nicht ernst zu nehmen oder ne, als Affront zu erfahren, sondern das ist eine berechtigte Frage. Und für die Person ist das in dem Moment eine Prüfungsfrage und meistens ein Angebot weiterzumachen, denn das Ende.
Ja, geprüft werden wir ständig und das ist ja der Punkt, wir müssen ja immer die Haltung verteidigen eigentlich, oder bewahren, vielleicht um es anders zu sagen. Und wenn die angegriffen wird, also die Kompetenz überhaupt hier zu sitzen, so quasi, was machen sie überhaupt hier, eben Feldkompetenz haben wir schon berührt, dann gibt es natürlich auch Medianten, die wollen Zeit und Ort und Inhalt selber festlegen. Also einfach die Rahmenbedingungen, für die wir eigentlich verantwortlich sind, wollen sie mitregeln. Oder was ich auch sehr liebe, ist, wenn das Flipchart plötzlich nicht mehr meines ist, sondern dann geht jemand hin und fängt an, in meiner Aufstellung oder Zeichnung oder Visualisierung etwas hineinzuschreiben, ohne Aufforderung. Also das sind alles so Übergriffe, die in Mediation schnell passieren, die aber alle immer Gründe haben. Also es gibt einem ja interessante Hinweise darauf, in welchem Zustand ist diese Person gerade da, was hat die für Bedürfnisse, zum Beispiel Geltungsbedürfnisse oder ja, das gibt ja Informationen, ja. Und da darf man nicht einfach nur ärgerlich sein, beziehungsweise dann ist natürlich Intervision und Supervision für mich sehr hilfreich, wenn ich merke, da kommen jetzt bei mir Ärgergefühle oder Wut, die ich mit nach Hause tragen müsste, dann bespreche ich die lieber in der Intervision, mal wieder gut zu sortieren, was ist meines und was gehört zu der anderen Person.
Ich habe das letztens auf diesem Kongress, wo ich da in der Schweiz war, auch in Luzern und auch ein paar Kollegen, da war auch diese Situation und da hatte der Kollege George Kohlreiser eher so aus dem Bereich Leadership und Führungskräfteentwicklung im Ausgangspunkt Transaktionsanalytiker schon seit Jahrzehnten auch so eine Situation genau beschrieben und eben auch, dass er das aufgreift, das ist alles ein Beratungsanlass, jetzt eine gute Intervention zu setzen. Und es ist kein Affront. Daher habe ich auch nicht so gleich zugestimmt mit der Haltung verteidigen. Ich habe da ohnehin mit der Haltung so mein Thema. Aber dass diese Ideen, die Klienten hineinbringen, wie was zu sein hat, auch wie die Mediation zu sein hat oder wie Mediatoren jetzt mal agieren müssen, damit das hier vorangeht, dass das immer auch gutes Material ist, die Konfliktdynamik zu verdeutlichen und dass sie sich damit zeigen und präsentieren. Ich finde das wirklich eine Fähigkeit, da in der Beratungsarbeit genauso weiterzumachen, statt da nochmal den Rahmen irgendwie zu klären und nochmal drauf zu pochen. Ja, aber hier die Prozesshoheit ist meine.
Nein, ich merke nur, wenn sie angegriffen wird, ne? Und genau darum mache ich Vorgespräche. Also ich bin Anhängerin von Vorgesprächen, weil ich so interessant finde zu beobachten, wie gehen die Menschen damit um. Also ich habe auf meiner Website die Möglichkeit, dass man online einfach mal ein kostenfreies Telefonat von 20 Minuten buchen kann, weil es gibt ja auch Leute, die wissen zu wenig über Mediation oder auch über andere außergerichtliche Konfliktlösungsmodelle und wollen auch informiert werden oder denken am Anfang, ich brauche glaube eine Anwältin, dann merken sie, ich brauche vielleicht doch keine, ich brauche vielleicht etwas anderes. Und es ist hochinteressant, wie die damit umgehen. Also die einen buchen, die anderen buchen und schreiben mir eine Mail, ob die Buchung wirklich steht. Dann die einen rufen pünktlich an, wo es auch steht, rufen Sie nicht bitte an. Das hat auch mit dem Anwaltsgeheimnis zu tun, weil ich nicht weiß, wenn ich irgendeine Nummer anrufe, ist da plötzlich ein Kind am Apparat oder so. Oder sonst rufe ich dann halt an. Und dann gibt es welche, die zum Beispiel, da steht ganz klar, ich mache keine Rechtsberatung. Das wäre auch total unseriös, ne? In 20 Minuten ohne Unterlagen. Ich werde aber dann mit Rechtsfragen bombardiert. Also da kommen ganz viele Dinge, oder? Mir wird eine Frage gestellt, ich versuche das zu beantworten und ich bin keine anderthalb Sätze weit, werde ich schon wieder unterbrochen. Also es ist das ganze Gesprächsverhalten dieser Person blättert sich auf, auch die Art, wie mit mir als Fachperson umgegangen wird, werde ich in der Rolle akzeptiert und respektiert. Es ist auch für mich eine wichtige Frage, kann ich innerhalb von, sagen wir mal, erfahrungsgemäß 7-8 Minuten in ein tieferes Gespräch kommen mit diesen Menschen? Also ist da eine Erreichbarkeit beiderseitig da? Dann kann man auch gut miteinander arbeiten, ob beraterisch oder mediatorisch. Also diese Möglichkeit steht natürlich auch der anderen Konfliktpartei offen. Also es ist häufig so, dass ich am Anfang beide habe, hintereinander, manchmal auch gemeinsam im selben Gespräch von Anfang an und dann erst die Entscheidung fällt, soll das wirklich eine Mediation werden? Macht das Sinn? Bin ich in der richtigen Rolle angefragt? Wäre eine andere Fachperson vielleicht viel passender? Zum Beispiel psychosoziale Fachperson für Elternfragen.
Ja, so eine Auftaktstunde, so ein Auftaktgespräch, den zu klären, ist das eigentlich das richtige Instrument?
Ja.
Ist schon sehr wichtig. Aber wenn du das so beschreibst, das war doch als Anwältin bestimmt einfacher, dass die nicht übergriffig wurden, dass die Klienten wissen, okay, das ist die Rechtsberatung. Gibt's denn etwas, was du vermisst jetzt in der Mediationsberatung oder wo du sagst, ach Mensch, wenn ich das gerne aus dem Anwaltsberuf hätte mit rübernehmen können, dann würde mir vieles einfacher nochmal fallen.
Nein, also die Stundenansätze habe ich mitgenommen, so ist es nicht. Also ich bin gar nicht der Meinung, dass man das nach unten nivellieren sollte, weil zwei Menschen sind effektiv anstrengender als einer. Das ist schon so. Es gibt keinen Grund, hier Dumpingpreise zu machen. Das jetzt nur nebenbei.
Aber es ist ein wichtiger Punkt, dass die Höhe des Honorars sich manchmal an den Grundberufen orientiert wird und dann kommen wirklich solche Unterschiede zustande.
Im Gegenteil, also man muss sich ja bewusst sein, als Fachanwälte für Familienrecht, wenn man streitige Gerichtsverfahren hat, dann hat man ebenso wie Gerichte übrigens, dummerweise die etwa 30% der Bevölkerung, die wirklich eine Begleitung oder Beratung oder Rechtsvertretung oder eben ein Gericht für die Entscheidung brauchen. Das sind ja nicht die angenehmsten Fälle. Und wenn man sich überlegt, dass wiederum vielleicht, also ich bin keine Statistikkennerin, aber ein guter Teil davon relativ hochstreitig ist, glaube ich, so das richtige Wort, aber es grenzt dann an die Grenze vom Pathologischen bei ein oder bei beiden Parteien. Wenn man da als Anwältin im Boot sitzt, in jahrelangen Gerichtsverfahren, das ist nicht lustig, das vermisse ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, in der Mediation ist es so, die schwierigen Fälle, die wir natürlich auch ungefähr in diesem Maße haben, da entscheidet sich das relativ bald einmal, ob das Setting gehalten werden kann zu dritt oder ob eine Person irgendwie merkt, das geht für mich nicht, da kommt nichts bei raus, es geht zu wenig schnell. Es sind alles subjektiv gute Gründe und die sind zu respektieren, aber dann ist die Mediation auch beendet.
Ja. Wenn es gut läuft, dauert es länger.
Vierte, fünfte. Und wenn es gut läuft, es kann auch sein, dass es dann 10 Sitzungen läuft, sodass man das irgendwas fragt, ist hier ein Kunstfehler oder muss ich jetzt mal was machen?
Ja, aber das ist für die Preisfrage ist das einer meiner Standardsätze. Ne? Wenn es gut läuft, wird es teurer und wir finden relativ schnell raus, ob es das Passende für jeden ist. Und das erleichtert doch die Arbeit, ne? Da kann ich die Brücke schließen zu dem Thema von vorhin, was ich noch offen gelassen habe. Gerade in Familienmediation. Und da ist mein Erfahrungsschatz nicht sehr hoch. Ab und zu habe ich das auch, dass ich Familien und das heißt trennungswillige Paare dann begleite. Manchmal hängt ein Unternehmen mit dran und so. Und dann ist das so der Übergang. Ich biete regelmäßig aus meinem eigenen Verständnis heraus auch an, neben der Rechtsberatung, die sie anderweitig durchführen sollen, gerade wenn es um, sag ich mal, auch Umwälzungen von Lebenskonzeptionen gibt, individuelle Einzelberatung, Begleitung von Lebensberatung, psychologische Betreuung, dass das also nicht nur erlaubt ist, sondern wahrscheinlich auch hilfreich wird für den Prozess. Und ich wollte immer mal sozusagen jemanden vom Fach fragen, ist das üblich, dass das gemacht wird oder wird das eher als Arbeit der Mediationsperson verstanden, diese, ich sag mal, psychosoziale Betreuung, wenn ganze Lebenskonzeptionen aufgelöst werden? Wie handhabst du das? Hey, du, der diesen Podcast hier hört, schnapp dir jetzt dein Smartphone und hinterlass ein Feedback, eine Sternebewertung, damit auch andere diesen Podcast hören können. Und jetzt kann's mit dem Podcast weitergehen.
Also sicher nicht in Personalunion, das ist nicht meine Fachlichkeit. Egal wie häufig ich über den Haag fresse, sagen wir mal, und auch Weiterbildung mache, die interprofessionellen Austausch beinhalten und auch die ich auch sehr wichtig und sehr spannend finde. Ich bin auch in einer interprofessionellen Praxis mit einem Psychiater, Psychotherapeutin und einer Sozialarbeiterin, die sehr anspruchsvolle Familienbegleitung macht, angeordnete. Das würde ich nie selber machen. Entweder würde ich empfehlen, schauen Sie, schauen Sie doch, dass Sie eine vielleicht eine therapeutische Begleitung, Unterstützung haben für die Dauer der Mediation, weil das jetzt genau in diese Phase fällt, wo Sie sich umorientieren müssen in Ihrem Leben, wieder neue Halt finden, Perspektiven, sich trennen müssen, Riesenaufgaben, sich richtig zu trennen. Also können viele nicht oder nicht gut oder brauchen Hilfe, wo ihre Kinder vielleicht auch durcheinander sind, wo die ganze Wohnsituation sich ändert, das Betreuungskonzept und sich sowieso ja alle halbe Jahre, wenn man Kinder hat, was ändert, Stundenpläne, Arbeitszeiten und so weiter. Also eine ganze Familie, das ist ein ganzes Mobile, da hängen ja auch noch Großeltern dran und also vielleicht mitunter neue Partnerinnen und Partner. Da ist ja wahnsinnig viel los in diesem System und bis sich das wieder einigermaßen beruhigt hat, das dauert eine Weile. In dieser Zeit für sich selber gut schauen zu können und zu merken, ich brauche, glaube ich, Unterstützung, einfach eine Begleitung. Ich brauche einen Ort, wo ich unter vier Augen mal über meine Befindlichkeit sprechen kann, wo ich vielleicht meinen Anstoß in eine andere Richtung bekomme. Das kann ich als Mediatorin in dem engen Sinne nicht leisten. Fände ich auch nicht richtig, fachlich, methodisch. Aber natürlich findet innerhalb von Mediationssitzungen, würde ich mal sagen, finden so kleine Mini-Coaching-Sequenzen ja statt. Und die sind ja auch ganz transparent, weil die andere Partei ja dabei ist. Und für die andere Partei kann es auch sehr entlastend sein, wenn eben das Gespräch nicht mehr zwischen Ihnen beiden die ganze Zeit stattfindet, sondern vielleicht auch mal nur zwischen Mediatorin und einer Partei und die andere kann zuhören. Das hat einen sehr entlastenden Effekt. Weil das Schlimmste, was eigentlich immer wieder passieren kann, ist, dass entweder nur die Parteien miteinander reden und ich komme überhaupt nicht mehr dazwischen. Das gibt's. Also das ist wie ein Tennisspiel. Ping-Pong. Ich bin dann wie auf dem Schiedsrichterinnenstuhl und gucke rechts oder hier ist Publikum. Und das andere, was ich genauso unangenehm finde und schwierig aufzulösen, ist, wenn die Parteien sich nur an mich wenden. Also wenn ich bombardiert werde mit, ich muss positiv sagen, Gesprächsangeboten, aber von beiden Seiten.
Ja. Wenn die Botschaft ist, ich rede jetzt nur mit der Mediatorin, weil mit dir rede ich nicht mehr. Die Botschaft ist ja auch deutlich hörbar dann.
Das ist genauso ein Stress. Aber dazwischen gibt es viele Situationen, nicht als Angebot oder als Konzept oder als Methode, sondern die sich einfach dann wie so entwickeln, wo es mehr ums gemeinsam laut denken geht und vielleicht auch Dinge umformulieren oder Bedürfnisse einer Partei erkennen, die mal in andere Worte fassen, die für die andere Partei wiederum besser zu verstehen sind, weil es eben nicht im gleichen Tonfall, in der gleichen Wortwahl herüberkommt.
Carola, du hattest vor uns diesen Begriff der angeordneten Mediation genannt. Ja. Schweiz ist ja erstmal nicht nur eigenständiges Land, sondern auch nicht in der EU, hat also auch eine ganz andere gesetzliche Grundlage als Deutschland oder Österreich, die ja von den EU-Richtlinien der Mediation beeinflusst wurden. Wie stellt sich das in der Schweiz dar? Du sagtest vorhin, sind keine gesetzlichen Fragestellungen, diese angeordneten Mediationen. Wie läuft das da bei euch?
Ja, es gibt verschiedene Arten von, wie soll ich sagen, Empfehlungen oder Anordnungen. Wir kennen die Empfehlung einer Mediation. Das machen Gerichte oder Kinderschutzbehörden gerne, wenn sie finden, oh, diese Eltern, die sollten jetzt wirklich mal sich, sagen wir mal, über Betreuungspläne einigen. Und da verhaken die sich immer oder Übergabesituationen. Und dann wird ihnen dringend nahegelegt, in Mediation zu gehen. Das sind dann wiederum auf der Mediationsseite die schwierigen Fälle, weil eigentlich sind das hochstreitige Elternpaare, die widerwillig in die Mediation gehen. Eigentlich nur, um dann vor Gericht dann wieder eine gute Falle zu machen. Wir haben es probiert, es ist gescheitert, machen wir bitte hier weiter. Also wirkungsvoller ist die angeordnete Mediation, weil die gilt als Kindesschutzmaßnahme. Einfach andersherum gedacht. Wenn man den Fokus auf die Kinder legt und sagt, so wie diese Eltern sich verhalten, die sind so verstrickt in ihren Konflikt, die haben auch gar kein Auge mehr für die Bedürfnisse ihrer Kinder und das darf nicht so lange anhalten. Das muss gelöst werden, zeitnah, dass man aus diesem Blickwinkel heraus für die Eltern eine Mediation anordnet. Und das hat dann den großen Vorteil, also es sind nicht leichtere Fälle bei uns. Ja, das macht's Gericht oder Cash oder die Kindesschutzbehörde. Und der Vorteil ist eben für uns jetzt auf der Mediationsseite, das ist ein ganz klarer Rahmen. Also es ist mal eine Anordnung von einer autoritativen Behörde dahinter im Sinne von einem Warn- und Stoppschild. Wenn ihr das nicht gelöst kriegt, dann werden wir das für euch entscheiden müssen. Aber hier ist nochmal eine Ausfahrt vor Ende. Sie machen dann eine Verfügung, also es wird schriftlich gefasst. Was ist denn der Auftrag? Was sind denn die Themen? Also es ist dann keine freie Themenwahl. In der Verfügung steht dann drin. Also es geht um die Kinderbelange, wie zum Beispiel eben Betreuung, selten auch mal Kinderunterhalt. Das ist wieder technisch mit Zahlen. Aber mehr so die Elternbelange, wo auch die Eltern effektiv kompetent sind und in ihrer Verantwortung wären, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder sich entwickeln können, trotz Trennung der Eltern, dass es ihnen gut geht, dass sie materiell abgesichert sind, dass sie Kontakt zu beiden Eltern haben, auch zu anderen Familienmitgliedern und so weiter. Das wäre Aufgabe der Eltern, das müssten sie lösen. Und da sind Behörden mittlerweile ein bisschen unerbittlicher geworden und sagen, das ist eure Aufgabe und es gibt Fachstellen, die euch dabei helfen können. Dann geht es entweder in Richtung angeordnete Beratung oder angeordnete Mediation. Für uns jetzt auf der Mediationsseite, ich habe nicht so viele Angeordnete gemacht bis jetzt. Es sind natürlich echt komplexe Fälle und das sind schwierige Fälle.
Man muss auch seine Mediation dann darauf zuschneiden. Es geht nicht darum, dass die Parteien dann zufrieden sind und sagen, danke, dass sie uns geholfen haben, nein, sondern die haben eine Entscheidung zu treffen.
Und die sind selber hoch unter Stress. Also das ist ja wahnwitzig energieraubend, sich anderthalb Stunden lang, sagen wir mal, nur anzuschreien und zu beschuldigen. Und das sind ganz, ganz schwierige Situationen. Und mich hat es sehr demütig gemacht, sagen wir mal, als Mediatorin. Also ich habe nach vielen hundert Mediationen einige davon angeordnet. Ich habe nicht mehr das Gefühl, Wunder, was ich alles bewirken könne. Quasi, also diese Allmachtsfantasie, die man ja auch als Fachperson entwickeln kann. Die man,
müsste einfach nur mal dahinter gucken können und so. Und dann wird das alles schon deutlich glücklich werden.
Mediation ist doch toll und das ist doch irgendwie, ja,
die Erfindung. Ja, jetzt kommen wir zu meinem Thema.
Ja, genau. Nein. Also Demut heißt zum Beispiel, dass ich mir sehr bewusst bin in angeordneten Mediationen, dass es sein kann, dass man nach 3 oder 4 von 6 Sitzungen mal so weit ist, eine Übergabesituation so zu gestalten, dass die Kinder weniger gestresst sind, die Eltern auch, und dass überhaupt ein Termin eingehalten wird. Ja, also ganz kleine Dinge, wo andere sagen, das darf doch wohl nicht wahr sein, dass man dafür 4 Sitzungen braucht oder so. Aber das ist so. Und das sind ganz, ganz kleine Schritte. Also und drum eben kleine Brötchen backen, auch Demut haben. Und ich meine, man könnte jetzt die Sterne vom Himmel holen für dieses zerstrittene Elternpaar. Das wird nicht funktionieren. Also da muss man sich selber auch ein bisschen runterschrauben, die Erwartungen, die man an sich selber hat, auch nicht verzweifeln und denken, ich bin ja hier so wirkungslos, ja?
Also oder
mache ich hier irgendwas falsch?
Ja, auch sozusagen liebgewordene Wahrheiten von, das sind alles nur Hilfeschreie, mal endlich gehört zu werden. Und wenn ich richtig zuhöre als Mediatoren, dann wären die glücklich und beruhigt, dass man tatsächlich Grenzen erlebt. Des Instruments der eigenen Person und dem, was machbar ist. Auch und dem, was an Veränderung auch machbar ist und zugelassen wird oder auch überhaupt gewollt.
Ja, und gerade Menschen, die jetzt angeordnete Mediation machen müssen, die sind so bedürftig nach, sicher nach angehört werden, wie du das gerade vorher formuliert hast, aber auch nach gehalten werden. Also gerade die brauchen einen Halt. Die sind so verloren. Die
aber sie benehmen sich halt nicht. Auf der Oberfläche so.
Ja, das dürfen sie auch.
Ja.
Ja, das ist ihr gutes Recht.
Aber da wäre sozusagen eine Frage, ich weiß gar nicht genau, wie da ein Großteil der Mediatoren dazu denkt oder arbeitet. Es wäre auch mal interessant für die Zuhörer, aber sich da zu Wort zu melden. Würdest du sagen, dass das richtig ist, die Mediation dort anzuordnen und das zu einem Instrument zur Entscheidungsfindung zu machen und wegzugehen von dem Anspruch, das ist doch nur für jemanden was, der das will und das dann eine totale Freiwilligkeit sein muss, damit man dort richtig als Mediator arbeiten kann.
Ja, Freiwilligkeit ist das hehre Ideal, aber wenn man mal an Arbeitsplatzkonflikte denkt, wo eine vorgesetzte Person sagt, und ihr geht jetzt mal in ein Mediationsgespräch und löst diesen Konflikt, damit euer Team hier weiterarbeiten kann, die sind auch nicht freiwillig da. Freiwilligkeit muss nicht unbedingt in dem hohen Sinne vorausgesetzt werden. Person hat ja immer die Wahl, auch bei einer angeordneten Mediation, sich einfach in diesen Raum zu setzen und zu sagen, ich sage jetzt erstmal gar nichts. Ich mache hier nicht mit. Interessiert mich nicht. Ich sitze nur hier, weil die Richterin das will. Kann man machen. Erfahrungsgemäß wird sich das bald auflösen, weil eher zu wichtige Themen verhandelt werden. Weil dann hat ja die andere Partei ganz viel Platz zum Reden und dann geht's schon los. Soll ich jetzt hier weiter mauern und schweigen oder will ich mich nicht doch einbringen, weil das Thema mich ja selber genauso betrifft? Ja. Und dann sind sie dann eben schon wieder da. Und dann ist die Freiwilligkeit in einem gewissen Grad dann auch wieder gegeben, sich einzubringen. Das sehe ich nicht unbedingt als Hinderungsgrund, aber jetzt aus der Erfahrung mit angeordneten Mediationen finde ich eigentlich den Ansatz der angeordneten Beratung jetzt in Familienkonflikten eigentlich viel besser, weil viele Eltern brauchen nach meiner Erfahrung ein bisschen mehr Input, was ihre Kinder eigentlich brauchen. Also es geht darum, den Fokus ein bisschen zu verändern, damit sie wieder einen Blick auf die Kinderbedürfnisse bekommen und auf ihre elterlichen Aufgaben. Und da sind unter Umständen oder wahrscheinlich weitgehend psychosoziale Fachpersonen viel besser geeignet als wir, jetzt juristische Mediatoren im engeren Sinne. Und ich denke auch, wenn Eltern ihre ganz persönlichen Konflikte, die sie mit sich haben und auch aus Sicht der Kinder miteinander haben, wenn sie die schon mal angegangen sind, vor allen Dingen auch die Kinderthemen, dann sind sie nachher vielleicht besser geeignet für, um in der Mediation dann auch noch über Geld zu reden und so, wo die Freundschaft sowieso aufhört, das Klima sich sofort verändert, was auch schwierig ist als Thema. Aber dann ist vorher schon mal was anderes passiert. Und da gibt es zum Beispiel einen ganz interessanten Ansatz, ich glaube sowohl in Bern wie in Basel, die ganz völlig verschieden sind. Also in Bern haben sie seit, glaube ich, letztem Jahr ein, wie heißt das, Zentrum, glaube ich, für Familien in Trennung, die angeordnete Beratungen machen für Familien. Und in Basel haben sie nochmal ein anderes Konzept in Basel-Stadt. Das läuft, glaube ich, erst seit diesem Jahr oder ist gerade angelaufen oder läuft jetzt.
Davon habe ich gelesen in Basel. Das mache ich mit in die Shownotes rein. Das ist ein neues Konzept, ja.
Und das finde ich sehr interessant bei Kontaktschwierigkeiten. Wenn irgendwie die Absprachen, dass das Kind jetzt am Freitagabend zu Papa soll und so, wenn das irgendwie nicht klappt oder ständig unterlaufen wird, muss auch gar nicht immer die obhutsinnehabende Mutter sein oder so. Wenn es einfach nicht klappt, ja, dann kann sich die Person, die eigentlich das Besuchsrecht oder Betreuungsrecht hätte, im kleineren Umfang, kann sich an die Behörden wenden und die Behörden schicken dann, simpel gesagt, schicken dann einfach zwei Fachleute los, die innerhalb von maximal 14 Tagen, also relativ zeitnah, den obhutsinhabenden Elternteil zu Hause aufsuchen sollen und ein niederschwelliges Gespräch führen. Also nicht autoritativ, wir sind hier die Kindesschutzbehörde und das ist jetzt diesen Kindesgefährdungsfall, sondern gerade ganz bewusst hingehen und blöd gesagt einfach mal nachfragen, wo liegt das Problem? Habt ihr einfach nur Termin, Kalenderschwierigkeiten? Gibt es da Vorbehalte? Was sind denn aus eurer Sicht hier die Probleme? Ja. Damit man ganz schnell eingreifen kann, weil die Erfahrung gezeigt hat, je länger man wartet, also wenn man einfach ein halbes Jahr mal zuguckt, wie Besuchsrechte nicht klappen, Übergaben nicht klappen, dann ist es gelaufen. Ein.
Ja, ich finde interessant, strukturell interessant, dass sozusagen das unter dem Motto, beziehungsweise als Zugangstor, das Kindeswohl ist. Also dass sozusagen gar nicht eine der Parteien oder beide Parteien die Relevanz für die Mediation abgeben, sondern bei Familiensachen in dem Falle, es muss ein Kind da sein. Bei Trennungspaaren geht das eben nicht, sondern es muss eben schon ein Kind da sein, damit diese Anordnung stattfindet. So wie bei der Organisation. Die Organisation sagt, also ihr arbeitet bei uns freiwillig, ne, ihr seid hier Arbeitnehmer und wir haben Ansprüche daran, wie ihr euch benehmt. Und wenn ihr es so weitermacht wie bisher, dann können wir das nicht zulassen. Bitte klärt das. Und dann ist die Anordnung der Organisation nicht gegen die Freiwilligkeit, sondern ist eine Konsequenz dessen, dass die Parteien gesagt haben, ich will hier arbeiten. Und das hat einfach Rahmenbedingungen. Und das finde ich deshalb interessant, weil damit Kontextbedingungen der Konfliktparteien maßgebend sind für den Start der Mediationsgespräche. Und das ist mir bisher sozusagen viel zu wenig beleuchtet worden bei Fragen der Mediation, wo man sich immer als Mediator oder so auf diese Konfliktparteien gestützt hat. Sind sie freiwillig hier? Wie sind sie hier? Na, wie ist das Verfahren? Als wenn das so eine Drei-Personen-Veranstaltung ist. Aber es ist halt nie, und in Familien eben auch nicht, nur eine Frage der Eheleute, sondern es ist immer eine Familienangelegenheit. Oder in der Nachbarschaft, wenn wir sich zwei anschreien, dann sind die Nachbarn gestört und die sagen, hey, so geht das nicht. Aber da macht man keine Mediation mit den Nachbarn, sondern sagt, hey, benehmt euch und wenn ihr Hilfe braucht, holt sie euch. Das finde ich einen interessanten Punkt, den ich da sozusagen immer stärker auch beachtet sehe bei solchen Fragestellungen. Und in Deutschland wird das, glaube ich, auch jetzt aufkommen, diese verpflichtende Mediation. Zumindest habe ich das ein oder andere dazu so gerüchteweise vernommen, dass das gerade bei Familien eben auch jetzt mittlerweile Bedeutung gewinnt, was ich absolut sinnvoll finde.
Es gibt, glaube ich, auch in Deutschland, also nicht nur in der Schweiz, so Projekte wie zum Beispiel Kinder aus der Klemme, wo auch die Bedürfnisse der Kinder im Zentrum stehen, ne? Wo auch die Vorgespräche, ist auch nicht ganz billig, ne? Wo die Vorgespräche dann mit den Eltern stattfinden und es dann die Elterngruppen gibt und die Kindergruppe und aus der Kindergruppe, also mehrere Abende und Veranstaltungen, ist ein ganz klares Konzept, sehr begleitet fachlich, wo dann auch aus der Kindergruppe dann zum Beispiel Fragen an die Elterngruppe gestellt. Wir haben gut in allen verschiedene Eltern dann sitzen aus verschiedenen Familien. Das macht man immer mit mehreren Familien gleichzeitig, vielleicht so 6 Familien oder so. Dass Kinder da im Zentrum stehen und ihre Bedürfnisse artikulieren über Fragen, Anforderungen oder auch ganz simpel irgendwie, ja, und wie wollt ihr denn gewährleisten, dass wir weiter unseren Hobbys nachgehen können, jetzt wo ihr getrennt seid? Dann vielleicht 2 Eltern genau dort einen Streit haben, wer fährt das Kind jetzt zum Schwimmbad und wer zum Eishockey und so. Dann müssen die das klären und müssen vernünftige Antwort zurückliefern. Und das sind so, finde ich, ermutigende Ansätze, wo Kinder ins Zentrum gestellt werden und Eltern damit konfrontiert werden, dass sie da eine Aufgabe haben, die sie bitte zeitnah lösen.
Ja.
Damit ihre Kinder, sagen wir mal so, idealerweise in 10 Jahren sagen können, wenn sie dann ein bisschen älter sind, ja, das habt ihr damals, wenn sie ein bisschen älter sind, das habe ich gerade.
Der ist schön. Der ist super.
Das habe ich gerade selber gemerkt. Nein, wenn sie älter sind, idealerweise zu ihren Eltern ja sagen könnten, Mensch, mit der Trennung, das habt ihr schon okay gemacht. Also das habt ihr gut gemacht. Das wäre vielleicht zu viel. Aber Studien sagen ja, also wenn nach 2 Jahren, wenn man Leute fragt in Familien, wie ist es heute für euch, 2 Jahre nach der Trennung, also auch für die Kinder, egal welches Alter. Mhm. Und eigentlich alle Familienmitglieder sagen, zumindest sagen könnten, ja, es ist okay, so wie es ist.
Mhm.
Dann hat man viel erreicht. Es muss gar nicht gut sein und toll und okay reicht.
Ja, es war ja auch vorher nicht alles toll und gut und zufriedenstellend, sondern dass wieder so ein Level dessen ist, wie man es gewohnt ist oder wo man keine besonderen Ausschläge hat nach oben oder unten. Carola.
Ja?
Das ist sozusagen das Thema Familienmediation. Mhm. Ich würde nochmal das Thema so Mediation in der Schweiz. Ich war auf diesem Kongress, Schweizer Wirtschaftsmediation. Es war viel das Thema Schweiz als Nation, als Mediator-Nation in diplomatischen Angelegenheiten, weil einfach auch Redner dabei waren, hochkarätig, die sozusagen da die UN-Mediationsthemen vertreten haben. Wie ist denn die Landschaft so in der Schweiz zum Thema Mediation unterhalb dieser, sag ich mal, diplomatischen Aushängeschilder, wo die Schweiz bekannt ist für ihre Mediationskompetenzen? Wie ist die Stimmung so unter Mediatoren? Seid ihr zufrieden mit dem, wie das läuft?
Also ich kann hier überhaupt nicht für alles sprechen. Es gibt spezialisierte Verbände wie Schweizerische Verein für Familienmediation. Also da müssen wir andere fragen. Was ich beobachte, ist einfach, dass oft Mediation gewählt wird, mal ganz simpel aus Kostengründen. Den Leuten ist bewusst, dass ein Gerichtsverfahren und auch unsere Anwaltshonorare sind viel höher als in Deutschland. Also wir kennen nicht so einen Anwaltstarif, wie das bei euch ist. Das ist richtig teuer. Und auch die Kaution, die man leisten muss, je nach Streitwert in einem Zivilverfahren, das geht richtig ins gute Tuch. Der Mittelstand ist nicht so prozessfreudig wie in Deutschland, sagen wir mal so. Da geht schon los.
Das ist ja in Deutschland auch nicht mehr so. Ja, das ist ja auch schon zurückgegangen. Aber
du wirst es nicht glauben. Ich komme mir nie schweizerischer vor, als wenn ich Deutsche berate in der Schweiz. Weil wir kommen wirklich aus einer anderen Verhandlungskultur. Und ich bin zu lange hier. Ich kam mit 15 in die Schweiz, bin hier zur Schule gegangen. Habe ich ja studiert. Ich habe vom deutschen Recht auch gar keine Ahnung. Deutsche Staatsangehörige, die dann zu mir finden, irgendwie haben dann schnell mal das Gefühl, bloß weil ich immer noch einigermaßen Hochdeutsch rede, verstünde ich, wie sie sind und was ihre Bedürfnisse sind. Aber das ist nicht der Fall. Also ich bin eher hier verwurzelt, sagen wir mal so.
Ist schon eine interkulturelle Angelegenheit. Ist ein interkulturelles
Auf jeden
Gespräch.
Fall. Ja. Natürlich. Also wenn ich mit interkultureller Vermittlung etwas beitragen kann, ist ja gut. Ja. Aber das beobachte ich natürlich. Ja. Also das Verhandlungsverhalten von Deutschen und Schweizern als im Durchschnitt, gell, gaussische Glockenkurve, ne? Die Mitte ist im Durchschnitt schon auch verschieden. Und dadurch, dass wir zum Beispiel eine Regierung haben aus 7 Bundesrätinnen und Bundesräten, die sich kollegial finden müssen, hinter verschlossenen Türen und dann geschlossen nach außen das vertreten müssen, das ähnelt natürlich schon sehr der Mediation, ne? Wo man auch so in einem geschlossenen Setting etwas erarbeitet, was man dann gemeinsam nach außen vertritt. Also diese Art von Konsensualkultur in der Entscheidfindung ist sehr verankert hierzulande. Dann auch ich weiß nicht, ob dir das vertraut ist, das Wort die Vernehmlassungen. Man hat vielleicht ein Gesetzesvorhaben, man merkt, man muss hier irgendwas regeln. Dann ergeht ein Auftrag an ein Departement, also von der Exekutive, sie möge doch bitte mal so einen Vorschlag ausarbeiten zu diesem oder jenem Thema. Und im Zuge dieser Erarbeitung einer Grundlage, die überhaupt erst dann im Parlament diskutiert werden kann, wird ein sogenanntes Vernehmlassungsverfahren gemacht. Da werden alle politischen Parteien, alle weiteren Kreise, die da irgendwie involviert sind, bis hin zu NGOs und alle, denen wird allen dieser Entwurf geschickt und sie dürfen sich dazu äußern. Und in der zweiten Runde werden gewichtige Bedenken auch schon bereits eingebaut, sodass das Parlament schon noch einiges zu streiten hat, aber nie so wie im Bundestag. Also
ja.
Weil schon ganz viele gesellschaftliche Anliegen breiter Kreise eingeflossen sind, eine größere Ausgewogenheit da ist. Also sich mit anderen Leuten, blöd gesagt, an einen Tisch zu setzen, mit anderen Leuten, die andere Meinungen haben, andere Bedürfnisse und das auszudiskutieren, bis man irgendwas hat, wozu alle, wenn auch manchmal zähneknirschend, Ja sagen können, das ist hier Tradition. Und in dem Sinne ist es ein guter Boden für Mediation.
Ja, das ist mir sofort aufgefallen. Das sagte ein Kollege auf diesem Kongress, oder es war sogar in einer der Keynotes drin, Politik ist gelebte Mediation. Das war die Definition von Politik. Und da würde ich jetzt mal vermuten, das würde in Deutschland keiner außerhalb des politischen Betriebes so sagen und sehen. Aber da ich ein bisschen auch den politischen Betrieb kennengelernt habe, habe ich sofort zugestimmt. Das ist tatsächlich so. Man muss sich zusammensetzen an einen Tisch mit Leuten, von denen man genau weiß, die sehen die Dinge anders. Und wir haben eine Entscheidung zu treffen. Und da schien mir sofort, dass das in der Schweiz sozusagen stärker auf der Schauseite auch akzeptiert und bekannt ist. So wie du jetzt das Verfahren beschrieben hast, ist ja völlig klar, die müssen jetzt sich zusammensetzen. Während das vielleicht in Deutschland in den Ausschüssen und in den parlamentarischen Gremien hinter dem Fernseh einfach verschwindet, hinter der Fernsehnachricht oder dem politischen Betrieb, dass die Koalition sich wieder zerstritten hat. Aber die sitzen genauso oft zusammen.
Da wage ich mir gar nicht vorzustellen, wie Mediationen in Deutschland ablaufen, wenn Politik so abläuft.
Naja, wahrscheinlich genauso, aber die Vorstellung sozusagen in dem Image ist sozusagen dann deutlich zu besser zu verstehen, dass man denkt, Mediation ist so eine Harmonieveranstaltung. Da geht's um irgendwie einen Konsens finden, womit dann alle zufrieden sind. Aber in der Praxis ist es ganz häufig, wir sind zufrieden, dass wir einen Konsens gefunden haben, aber das ist einfach anstrengend. Wir haben vieles nicht erreicht. Und es ist dennoch okay, da ein Stück realistischer drauf zu gucken. Das würde ich jetzt sagen, gelingt vielleicht mit eurer Art der Politik oder des Politikvermittelns besser, das nüchterner zu sehen, dass das häufig eine Kompromissveranstaltung ist und nicht die Suche nach dem idealen Konsens, den viele Mediatoren ja doch noch als realistisch anstreben in jeder Mediation.
Ja, und es ist auch das Bewusstsein, dass diese Prozesse langwierig sind. Dadurch, dass wir ein völlig anderes Regierungssystem in der Schweiz haben als in Deutschland, wo sich nicht etwa die eine Fraktion mit der anderen mal abwechselt und dann geht alles links rum oder rechts rum. Man hat viel längere, wie soll ich sagen, Zeiträume, die man überblickt. Und man lässt sich auch mehr Zeit mit diesen Aushandlungsprozessen. Das muss nicht von heute auf morgen oder innerhalb von 4 Jahren, sondern das darf auch länger dauern. Und muss auch länger dauern, weil nicht die Dauer entscheidet über die Güte des Ergebnisses, aber um sich wirklich zu finden, dass wirklich alle Beteiligten irgendwie Ja sagen können zu dem, was erarbeitet wurde, das dauert. In der Mediation auch. Wenn es zu lange dauert, ich habe vorher schon mal erwähnt, dann muss man vielleicht irgendwann auch mal hinterfragen, was die Veranstaltung soll. Aber es muss auch mal ein Ende finden. Ja. Mediation hat einen Anfang und ein Ende, das ist ganz wichtig.
Ja. Und ich nutze diese Situation, diesen Ausdruck, um jetzt auch den Podcast dem Ende zuzuführen. Also sehr ich das bedauere, aber tatsächlich sind wir ans Ende angelangt und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und war sehr erkenntnisreich. Vielen Dank,
Carola. Danke gleichfalls. Ja, danke auch.
Das war mein Gespräch mit Carola Reetz, Anwältin und Mediatorin in der Schweiz, im Arbeitsfeld zu Hause Familienmediation. Und ich konnte mit ihr die Grundzüge der verpflichtenden, angeordneten Mediation besprechen, die Vorzüge und eventuellen Nachteile dabei, als aber auch nochmal die Mediationskultur in der Schweiz ein wenig abgrenzen und vergleichen zur Mediationskultur hier bei uns in Deutschland oder auch Europäischen Union. Begründet. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schnapp dir doch dein Smartphone und hinterlasse eine Sternebewertung und einen Kommentar zu dieser Episode. Sag deinen Freunden und Kollegen Bescheid, dass hier gepodcastet wird zu Konfliktmanagement und Mediation und schalt dann beim nächsten Mal wieder ein oder abonniere gleich den Podcast. Ich bedanke mich, dass du hier wieder mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildung.